Back to the Zukunft. Wie sieht die Arbeitswelt 2030 aus? Tim Verhoeven von Indeed und Gero Hesse von Embrace begrüßen dich in der zukünftigen Parallelwelt von Recruiting und Retention. Herzlich willkommen zur ersten Staffel. Gestern war heute noch morgen.
Hallihallo und herzlich willkommen zur, man will es ja kaum glauben, bereits dritten Folge der ersten Staffel von Back to the Zukunft. Wir sprachen in der letzten Episode über die irrsinnige Entwicklungsgeschwindigkeit unter anderem von Technologie, von der Veränderung von Arbeitsmärkten, von immer schneller aufeinander folgenden Krisenszenarien und sind am Ende bei der Frage rausgekommen, wie kann man eigentlich als Mensch, als normaler Mensch, mit dieser Entwicklungsgeschwindigkeit Schritt halten. Ja, dazu haben wir so ein paar Überlegungen gemacht. Tim, schieß mal los.
Sehr gerne, sehr gerne. Während ich beim letzten Mal ja mit Thesen gestartet bin und du mit einer Dystopie geantwortet hast, habe ich diesmal ein bisschen was ausformuliert. Und ich werde es einfach mal vorlesen, wie ich es ausformuliert habe. Der Mensch ist auf vieles nicht vorbereitet und urteilt viel zu früh. Beispiel Homeoffice. Ob oder was wir in der Lage sind, gut in der Konstellation zu erledigen, wird sich erst in vielen Jahren zeigen, denn wir vergleichen ein über Jahrzehnte optimiertes Verhalten, die Präsenzarbeit, mit etwas, das wir auf die Schnelle und aus Zwang lernen mussten, Homeoffice. Fundamentale Veränderungen werden in der Regel nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Das bedeutet auch scheitern, viel scheitern, oft scheitern. Die Frage ist, wie bereitet man eigentlich Menschen darauf vor? Und da kommen wir zu Themen wie Erziehung, Schule und Studium.
Absolut. Also mir gefällt das, dass du direkt jetzt mit den paar Sätzen bei ja sehr grundlegenden Themen gelandet bist. Erziehung, Schule, Studium. Eigentlich ja die Haltung, die man selbst der Welt da draußen sozusagen gegenüber hat. Ja, ob man eher Angst hat vor diesen ganzen Entwicklungen, vor dieser Geschwindigkeit oder ob man vielleicht auch sagt, ja, das ist der Gang der Dinge und ich tue mein Bestmögliches und vielleicht erinnere ich mich auch an die spielerische Neugier, die man als Kind hatte beim Entdecken dieser Welt. Das verlernen ja viele Erwachsene so ein bisschen. Vielleicht geht es aber genau darum, das wieder zu entdecken. Und wenn du jetzt Schule und Studium und vielleicht auch davor sogar Kindergarten und Erziehung und Elternhaus ansprichst, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig, eine gewisse Angstlosigkeit herbeizuführen oder anders ausgedrückt, zu erreichen, dass man denkt, dass Scheitern auch okay ist, ne? Dinge auszuprobieren, dabei was zu lernen und entweder klappt's oder auch nicht. Gelernt habe ich ja in jedem Fall.
Und eigentlich ist es ja sogar total menschlich, so zu lernen. Also ich habe selber ein kleines Kind oder zwei kleine Kinder und eins davon hat vor kurzem Laufen gelernt. Und Laufen lerne ich nicht, indem ich jetzt einen Plan aushecke und sage meinem Kind, so, lieber Felix, hier ist der Plan, wie man läuft und jetzt lauf bitte und mach bitte keinen Fehler und ich erwarte, dass du jetzt ab morgen vernünftig läufst, sondern er krabbelt, er steht auf, er zieht hoch, er fällt hin, er schreit, er stellt sich wieder hin, er versucht zu laufen, ein Schritt fällt hin, dann irgendwann zwei Schritte, irgendwann mal drei Schritte und irgendwann kann er laufen und hat laufen gelernt. Mittlerweile läuft er viel zu viel, aber er hat es nur gelernt, indem er immer wieder gescheitert ist, sich nicht hat entmutigen lassen und weitergegangen ist. Es ist eigentlich entgegen dem, wie wir häufig auf der Arbeit agieren, weil Fehler werden totgeschwiegen, es gibt keine Fehler, man soll keine Fehler machen und vor allen Dingen wird dadurch nicht aus Fehlern gelernt und das wäre frappierend, dann würde mein kleiner Junge immer noch rumsitzen. Das wäre in manchen Situationen vielleicht leichter für mich, aber auch nicht so ganz befriedigend.
Jetzt mag es ja sein, dass die eine oder andere, die jetzt zuhören, denkt so, ja, okay, aber da ist so viel Wahrheit drin in dem, was Tim gerade sagt. Also ich baue ja seit einigen Jahren Embrace als Organisation, als Unternehmen auf und erlebe immer wieder, dass Menschen Angst vorm Scheitern haben. Oder vielleicht sogar denken, oh Gott, wenn ich scheitere, dann bin ich hier den Job los. Oder aber zumindest ist so ein kräftiger Kratzer in meinem Image, davon kann ich mich so schnell gar nicht wieder erholen. Aber eigentlich ist ja das Gegenteil der Fall. Also als CEO würde ich jetzt immer sagen, ey bitte, mach doch Fehler, mach nur bitte denselben Fehler nicht zweimal, sondern lerne, versuche die Dinge besser zu machen und mir ist allemal lieber, jemand geht voraus, probiert Dinge aus, scheitert auch mal. Ich glaube, das bringt insgesamt eine Organisation natürlich viel weiter, als wenn alle Angst davor haben, sich die Hände mal nass zu machen im übertragenen Sinn. Ne?
Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil in dem Moment, wo die Entwicklungsgeschwindigkeit in der Zukunft zunehmen wird, und das haben wir in der letzten Folge sehr gut attestiert, da werden wir nicht mehr die Möglichkeit haben, alles minutiös durchzuplanen, um auf Nummer sicher zu gehen, sondern müssen manchmal einfach auch Trial and Error. Müssen manchmal Dinge testen. Und zu einem Test gehört immer auch, dass es nicht funktioniert. Das ist ganz normal. Das ist übrigens eine Sache, das kann ich jetzt mal aus meiner Rolle sprechen, dass US-Konzerne haben das häufig sehr stark verinnerlicht. Da gehört es ganz normal dazu. Wir müssen etwas testen, weil nur dann wissen wir, ob es funktioniert. Und es wird vielleicht die ersten Male nicht funktionieren, bis es dann beim dritten Mal funktioniert. Und das ist ganz normal. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wichtig ist, dieses Mindset mitzunehmen, um mit dieser großen Entwicklungsgeschwindigkeit voranzukommen. Aber vielleicht auch nur eine Dimension.
Ja gut, aber eine sehr grundlegende Dimension. Ne? Also Mindset ist ja eine Haltung, das ist ja eine Grundeinstellung, die man hat. Und ich glaube, das hilft erstmal per se total, Entwicklungsgeschwindigkeit überhaupt auszuhalten. Aber lass uns vielleicht einen Tacken persönlicher werden. Also, weil ich glaube, dass jetzt ganz viele Menschen, die hier zuhören, erstmal nicken und sagen, ja, soweit gehe ich da mal mit. Das glaube ich auch. Ob man das dann im Einzelnen selber so lebt, ist eine andere Frage. Deswegen an dich die Frage, lieber Tim. Wie machst du das denn ganz individuell persönlich? Wie hältst du denn mit dieser Entwicklungsgeschwindigkeit stand? Oder hast du überhaupt das Gefühl, da den Überblick zu haben?
Ich versuche immer wieder aus anderen Bereichen mir Dinge zu adaptieren. Wir wissen alle, und das wird sich wahrscheinlich auch gar nicht ändern, dass HR nicht der Fortschrittstreiber der Gesellschaft ist, sondern häufig, wir haben in der ersten Folge, glaube ich, gesagt, so 5 bis 10 Jahre, vielleicht wird es in Zukunft nicht mehr so lang sein, aber hinter anderen Bereichen der hängt. Bedeutet, ich kann schon ganz gut attestieren, welche Trends und Innovationen gibt es in anderen Bereichen, um mich dann schon mal ein bisschen drauf vorzubereiten. Aber was vor allen Dingen bei mir wichtig ist, ich versuche mir immer wieder, wenn Veränderungen kommen und manchmal vielleicht dieser innere Drang bei mir ist, zu sagen, boah, das ist aber blöd, einen Schritt zurückgehen gedanklich und zu sagen, ja, ich versuche jetzt, diese Veränderung zu umarmen. To embrace, um jetzt mal dieses Wortspiel
auch indeed, mit. Indeed, indeed.
der musste kurz sein. Nein, aber tatsächlich auch sich darauf einzulassen, auf diese Veränderung. Aber das ist auch, mir ist total bewusst, das ist jedes Mal auch wieder schwierig. Weil wir Menschen irgendwo auch Gewohnheitstiere sind. Es geht nur dadurch, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass es wichtig ist, sich trotzdem immer wieder darauf einzustellen. Und dass eben auch vieles Gutes daraus rauskommen kann, aus solchen Veränderungen. Und das ist, glaube ich, das, was man sich immer wieder, was ich mir als Mantra immer wieder sage, wenn eine Veränderung kommt und ich vielleicht instinktiv denke, oh mein Gott, jetzt schon wieder eine Veränderung. Ist es jetzt ein Org-Change? Ist es irgendwas anderes? Dass ich aber denke, okay, da können wir auch richtig was Gutes rausmachen. Diese Einstellung hilft schon, dass ich mich besser fühle, besser an die Sachen rangehe und dann auch bessere Ergebnisse zeige.
Ja, dem kann ich viel abgewinnen. Also vielleicht vorweg, ich kenne das Gefühl selber ganz gut, hin und wieder das Gefühl zu haben, boah, ich bin übermannt von diesen ganzen Trends, von den ganzen Entwicklungen. Manchmal auch ein bisschen müde. Man macht das ja schon eine ganze Zeit lang mit. Und dann aber kommt immer wieder diese kindliche Begeisterung eigentlich raus, wo ich denke, aber wie cool ist das denn? So spannend wie heute war es ja noch nie. Aber ich will mal an zwei Beispielen, die irgendwie so ein bisschen miteinander zusammenhängen, auch einmal erklären, wie es bei mir individuell selbst wirklich ist. Also, als ich mit dem Bloggen angefangen habe, das war 2009, das war gar nicht die Idee, einen Blog zu machen. Die Idee war ganz anders. Also, ich war damals zuständig bei Bertelsmann für Employer Branding und habe damals, das hatte ich in den anderen beiden Folgen auch schon kurz andiskutiert, viel mit Social Media rumexperimentiert. Und für mich war damals so Blog, das war eher so, was ist ein Blog? Ist das Tagebuch im Internet? Oder was ist das? Ne? Also es war völlig abstrakt. Und ich habe dann erst so ein bisschen was darüber gelesen, so ein bisschen Recherche gemacht. Und bei mir ist es oft so, dass ich dann denke, Ja, jetzt habe ich theoretisch so halbwegs kapiert, um was es geht, aber um es wirklich herauszufinden, muss ich selber machen. Und
Vielleicht ein kleiner Einschub für die Jüngeren von euch. Ein Blog ist wie Social Media, nur dezentral.
ja, sehr gut. So, aber der Punkt ist gar nicht so wichtig, was ein Blog ist, sondern eher die Annäherung an das Thema. Ich hatte dann damals gedacht, muss man herausfinden, ob man für einen Arbeitgeber, ob ein Blog ein Personalmarketing-Instrument sein kann. Und in der typischen mir eigenen Art habe ich gedacht, muss er selber machen. Und dann habe ich einfach so einen Blog aufgesetzt und habe auch gedacht, der muss irgendwie, darf nicht Gero Hesse heißen, weil dann sagt mir die Kommunikationsabteilung von Bertelsmann sofort, ey, lass die Finger davon, das wollen wir nicht. Das war 2009. Heute sind die oftmals etwas lockerer, aber auch nicht immer ganz so locker. Also insofern habe ich gedacht, ja, wie nenne ich das Teil? Ich nenne es mal Saatkorn. Ich war morgens joggen gewesen, hatte einen wunderschönen Morgen gehabt in so einem Getreidefeld, wo ich durchgejoggt bin. Hatte ich ein Foto gemacht. Das war der erste Name, der mir einfiel. Jetzt kann ich zu dem Namen noch ganz viel sagen, aber es gehört nicht an diese Stelle. Und habe das so genannt und habe dann einfach mal angefangen. Und dabei habe ich so unglaublich viel gelernt, durchs Machen, durchs selber Tun. Also, wie mache ich das? Welche Plattform brauche ich dafür? Wie distribuiere ich das? Entsteht ein Dialog mit anderen Menschen, die den Artikel lesen? Wenn ja, gehe ich darauf ein? Ja, nein, vielleicht, etc., etc. Das war also einfach Lernen beim Tun, was sich für mich immer wieder bewährt hat. Und ja, bei Saatkorn war das so, dass mich das so begeistert hat, dass ich einfach weitergemacht habe. Red schneller Vorlauf auf das Jahr 2019. Zu dem Zeitpunkt war ich mehrfach in Podcasts eingeladen worden. Bereits viermal sollte ich irgendwelchen Podcast-Leuten irgendwas von mir erzählen, was ich mal gerne gemacht habe. Und nach dem zweiten Mal schon habe ich gedacht, ey, das wäre für mich eigentlich auch was. Ich führe so viele Gespräche, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich habe dann gedacht, ja, aber wie geht sowas? Welche Technologie brauche ich dafür? Welches Equipment brauche ich dafür? Ah, oh nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das war damals mit dem Bloggen, das hat ja auch irgendwie geklappt, aber hat auch gedauert. Ich hatte echte Beharrungstendenzen. Bin dann wieder eingeladen worden, habe danach wieder gedacht, ey, eigentlich müsstest du das machen. Und dann, um den inneren Schweinehund zu überwinden, habe ich dann irgendwann gesagt, so, fuck it, ich rufe jetzt 10 Leute an und die frage ich, ob die Gast in meinem Podcast werden wollen, ein Podcast, den es zu dem Zeitpunkt gar nicht gab. Da habe 10 Termine gemacht. Unter anderem, der erste war Robindro Ulla, zweite war Dalia Das. Also ich habe die Namen immer noch alle im Kopf, mit denen ich damals gesprochen habe und hatte dann diese Termine. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, ja, jetzt habe ich exakt noch 3 Wochen Zeit zu lernen, wie Podcast geht, und war gezwungen, es zu tun. Das heißt, sich selbst in so eine Zwangssituation zu bringen, wäre jetzt mein Tipp, ist manchmal gar nicht doof. Du kannst nicht mehr zurück, du musst es tun, also go for it und dabei wirst du ganz viel lernen.
Absolut, vor allen Dingen das Machen. Also ich finde ganz wichtig an deinem Punkt gerade, dass etwas Machen so viel wirkmächtiger fürs Lernen ist, als etwas nur sich theoretisch anzuschauen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man sich die meisten VordenkerInnen im Recruiting- oder HR-Bereich anschaut, dann siehst du immer wieder dieses Autodidaktentum bei ganz, ganz vielen Dingen, ob es da, zu der damaligen Zeit einen Blog zu machen, da musste man eine kleine Webseite programmieren. Also das ist echt kompliziert zu der Zeit noch gewesen. Ich habe selber Coden irgendwann gelernt. Ich habe viel im Data Science Bereich tatsächlich später auch noch autodidaktisch gelernt. Also ich kann das sagen, die Dinge, die man selber mal ausprobiert und eben spielerisch auch rangeht, dass das unglaublich wertvoll ist, um Dinge zu lernen. Und genauso wie mit KI und anderen Sachen. Ich glaube, das vielleicht bei sich zu verinnerlichen, dass es auch was Gutes ist, diesem Spieltrieb mal nachzugeben, ist wichtig. Vielleicht als Führungskraft wiederum ganz gut, diese Elemente auch zu nutzen, um seine eigenen Teams auch an Themen ranzubringen. Es ist viel einfacher, Menschen den Umgang mit KI beizubringen, wenn sie mal spielerisch irgendwas damit machen, als eine 3-Stunden-Theorievorlesung.
Auf jeden Fall. Also dieses Tun, glaube ich, ist mit das zentralste Thema beim Stichwort Entwicklungsgeschwindigkeit. Und dann fällt mir ja auf, Leute, von denen ich manchmal den Eindruck habe, sie sind Herr oder Frau, sozusagen der Themen, beherrschen das, sind völlig en jour. Wenn man mit denen mal dann bilateral spricht, stellt man schnell fest, wie immer, die kochen auch nur mit Wasser. Aber die haben halt diese Haltung verinnerlicht, ne? Sich einfach mit Dingen auseinanderzusetzen, zu hinterfragen, auszuprobieren, Scheitern in Kauf zu nehmen, dass auch mal was nicht klappt. Und wenn ich jetzt so in diese Recruiting-HR-Szene reinschaue, die da Gehör finden, machen ja oft mehrere Dinge. Also sie haben ihren Job, nebenbei machen sie vielleicht einen Blog oder einen Podcast oder irgendwie eine Konferenz oder so. Also dieses Tausendsassertum, was da manchmal von anderen bewundert wird, das ergibt sich teilweise einfach aus dem Tun. So ist meine Erfahrung. Da ist selten irgendwie so ein Plan dahinter. Ne? Ich wurde vor einiger Zeit mal gefragt, ja, wie hast du das denn alles so geplant und war da überhaupt ein Masterplan dahinter? Da war gar kein Plan dahinter. Das hat sich durchs Tun und durch Leidenschaft einfach so entwickelt. Und wenn ich an jemanden denke, jetzt ist heute gar nicht in der Runde, aber ich glaube, wir können beide gut über ihn reden. Marcel Rütten ist genau so ein Beispiel, ne? Du aber auch mit den Data Dudes und deinem Job, wo sich dann auch Dinge vermischen. Ist das jetzt Job? Ist das Hobby? Ist das Leidenschaft? Ich glaube halt, man ist immer dann gut beraten, wenn man was tut, was einen begeistert über die eigentliche Pflicht hinaus, ne? Klar, du brauchst einen Job, um Geld zu verdienen, aber noch schöner ist es, einen Job zu machen, der einem wirklich Spaß macht, wo man Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Auch da noch eine Randanekdote. Ich bastle gerade ganz viel mit AI herum, rund um meinen eigenen Podcast. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in Weihnachtsferien, da habe ich Zeit, da setze ich mich mal hin und werde ganz viel digitalisieren. Und ich habe das mit leuchtenden Augen meiner Frau vor Weihnachten beim Frühstück erzählt.
Ich ahne
Und
was.
die guckte mich dann so an und sagte, sag mal, du hast ja echt nicht meine Tassen im Schrank. Du brauchst mal 2 Wochen, wo du mal gar nichts tust, wo du mal abspannst. Also ich bitte dich inständig darum, lass das sein, gar nicht im Interesse der Familie, das kriegst du ganz gut hin, im Interesse von dir selbst. Und ich habe mir das dann angehört, habe gesagt, ja, aber eigentlich will ich das, ich freue mich ja schon drauf. So waren innerlich meine Gedanken. Ich habe dann ganz klar gesagt, okay, ich werde ihre Bitte, freundlich geäußerte Bitte, mal ganz ernst nehmen und es einfach mal nicht tun. Und auch das ist eine Wahrheit. Man kann ja schnell in so einen Zwang reingeraten. Ich muss das tun und dann gibt sich ja automatisch dieses daraus und das muss dann auch getan werden. Aber ab und zu mal abspannen und einfach mal gedanklich auch alles ruhen lassen, führt bei mir dazu, dass ich A, danach mit neuer Energie rankomme und teilweise mit etwas anderen Perspektiven, wo sich Dinge dann manchmal gerade rücken und wo man sich vielleicht auch manchen Umweg ersparen kann. Das wäre auch nochmal ein Tipp von mir. Entwicklungsgeschwindigkeit nicht immer nur mitzugehen, sondern sich manchmal ganz bewusst da rauszuziehen. Und einfach zu sagen, ich spiele jetzt mal nicht mit. Zum Beispiel in Sommerferien mache ich das seit vielen Jahren so, dass ich Social Media, wenn überhaupt, nur freizeitmäßig betreibe. Das heißt, du wirst mich nicht auf LinkedIn finden, sondern vielleicht auf Instagram, wenn überhaupt. Aber ich mache dann einfach mal Pause 3 Wochen und oh Wunder, selten ist die Welt danach eine komplett andere. Außer im eigenen Reset, ne? Also dass man auf einmal wieder mehr Ruhe, mehr Energie, andere Perspektiven hat.
Kann man das vielleicht auch so noch ein bisschen weiterdenken, dass du die Geschwindigkeit, die in deinem Business in dem Moment ist, vielleicht auch ganz gut dadurch kompensieren kannst, dass du es schaffst, dir so einen eigenen Ort der Ruhe auch privat mit aufzubauen?
Das ist eine ganz gute Frage, weil wir sprachen im Vorgespräch über Routinen, die ja auch Sicherheit geben. Und ich habe zum Beispiel so eine Tagesroutine. Nahezu jeder Tag fängt sehr, sehr ähnlich an. Ich mache 20, 25 Minuten Yoga. Dann haben wir im Garten so einen kleinen Schwimmteich. Da gehe ich rein. Und zwar ganz egal, wie das Wetter ist, auch im Winter. Da bin ich hellwach danach. Und dann trinke ich mit meiner Frau eine Stunde Kaffee. Um 9 Uhr fange ich an zu arbeiten. Selten vorher, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne, weil man vielleicht mal reisen muss oder was Dringendes hat oder so. Aber das ist für mich so eine Kraftstunde, wo ich auch selten den Kopf mit Arbeit voll habe, sondern eigentlich eher den Tag so langsam anfangen lasse. Und ich habe das Gefühl, ich mache das seit vielen Jahren, bestimmt schon fast 10 Jahre so, dass das unglaublich viel Kraft gibt und auch die Fähigkeit, sich einfach mal rauszuziehen bei dem ganzen Irrsinn, der immer stattfindet, auch nur zu sagen, mache ich jetzt gerade mal nicht, ne? Eine Stunde oder so. Das ist gut.
Ja, ich merke es bei mir auch, dass so eine private Entschleunigung etwas ist, was einem dann auch so ein bisschen Ankerpunkte gibt. Ob's, und dann hat man, dann habe ich persönlich bei mir auch zum Beispiel immer wieder die Kraft, ähnlich wie bei dir, wenn Urlaub ist, ich habe immer ein Kreativblatt dabei. Das heißt, ich habe ein paar Blätter dabei, wo ich mir dann Gedanken, Modelle, Theorien und sonstige Sachen aufschreibe. Das ist ja nicht unbedingt durch meinen Laptop dabei und E-Mails oder so. Das würde ich nicht machen im Urlaub. Aus der Zeit bin ich zum Glück raus. Aber Gedanken, wenn man mal runterkommt zu Problemen, die man sonst vielleicht nicht lösen konnte und plötzlich mit ein bisschen Ruhe oder nach dem Joggen oder so, nach irgendwelchen Sachen, plötzlich hat man brillante Ideen, finde ich. So geht es mir immer wieder und das schaffe ich aber auch immer nur, wenn so ein Ruhepol dabei ist.
Ja, absolut. Also das kann ich total bestätigen an der Stelle. Du, Tim, wäre ja eigentlich spannend, wenn wir vielleicht noch ein, zwei, drei, vier andere Leute befragen, die vielleicht auch noch mal einen Tipp abgeben. Mal schauen, ob das klappt. Wenn ja, dann würde ich die einfach mal ans Ende der Folge noch packen.
Das finde ich eine sehr gute Idee.
Ansonsten, glaube ich, sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo tatsächlich die Staffel 1 von gestern, von Back to the Zukunft, die Staffel 1 war ja gestern, war heute noch morgen, durch ist. Wir starten dann bald mit Staffel 2, More Human Than Human. Die Staffel beschäftigt sich dann mit der Frage, ob Technologie die Arbeitswelt wirklich menschlicher macht. So wie man es derzeit überall hören und lesen kann. Schauen wir mal, wie unsere Perspektiven darauf so sein werden.
Wir werden auf jeden Fall einiges Spannendes mitnehmen und einiges Spannendes diskutieren.
Wir hören uns. Bis dann.
Ciao.